Wir lesen und schreiben Gedichte, weil wir zur Spezies Mensch zählen. Und die Spezies Mensch ist von Leidenschaft erfüllt. Und Medizin, Jura, Wirtschaft und Technik sind zwar durchaus edle Ziele und auch notwendig, aber Poesie, Schönheit, Romantik, Liebe sind die Freuden unseres Lebens. Ich möchte an dieser Stelle Whitman zitieren. Ich und mein Leben, die immer wiederkehrenden Fragen, der endlose Zug der Ungläubigen, die Städte voller Narren. Wozu bin ich da? Wozu nützt dieses Leben? Die Antwort, damit du hier bist, damit das Leben nicht zu Ende geht und deine Individualität, damit das Spiel der Mächte weiter besteht und du deinen Vers dazu beitragen kannst. Damit das Spiel der Mächte weiter besteht und du deinen Vers dazu beitragen kannst. Was wird wohl euer Vers sein? Das ist das Thema, das wir diese Ferienzeit oder Sommerzeit uns ausgesucht haben. Euer Vers oder dein Vers. Und heute möchte ich mein Vers vortragen. Eine Bibelstelle, die mich sehr geprägt hat. Ja, ich denke schon. Eine Bibelstelle, die ich sehr mag. Es ist eine außergewöhnliche Bibelstelle, aber es zeigt mir ein bisschen, was Gott für mein Leben vorhat oder was ich möchte, dass aus meinem Leben werden wird. So, mein Vers heute ist Apostelgeschichte 13, Vers 36. Und da steht: Nachdem David zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen. Nachdem David zu seiner Zeit oder in seiner Generation, zu seiner Generation dem Willen Gottes gedient hatte, ist er entschlafen. Eine Bibelstelle, die hier in Apostelgeschichte 13 steht. Und da wird viel gesprochen über David, aber hier steht, dass David in seine Zeit, in seine Generation hat er etwas getan. Er hat den Willen Gottes gedient. Er hat das Ziel, das Gott mit ihm vorhat, hat er erfüllt. Er hat es gedient. Er hat es gelebt. Und als das passierte, ist er entschlafen. Ich weiß nicht, was ihr auf euer Grabstein stehen haben möchtet. Aber wenn euer Leben zu Ende ist, was soll über euch gesagt werden? Was soll die Bibelstelle oder die Stelle oder die Gedanke sein, die Menschen über dich sagen? Ich denke, diese Bibelstelle ist so eine Bibelstelle, die ich gerne haben möchte. Ich möchte, dass wenn mein Leben zu Ende ist, dass was da rausgekommen ist, ist, er hat den Willen Gottes in seine Generation erfüllt. Er hat das, was Gott mit ihm vorhatte für sein Leben, hat er erfüllt. David hat den Ziel seines Lebens erfüllt. Er hat den Lauf seines Lebens, hat er gelaufen und ist ans Ziel gekommen. In 2. Timotheus 4, Vers 6, da steht: Ich habe den Lauf vollendet, ich habe den Glauben bewahrt. Vor mir liegt der Siegeskrone der Gerechtigkeit. Paulus konnte sagen, am Ende seines Lebens konnte er sagen: Ich habe den Lauf nicht nur gelaufen, aber ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Und vor mir liegt eine Krone der Gerechtigkeit. Wenn unser Leben zu Ende gekommen ist, wenn es zum Schluss kommt, was wird das Resümee sein, was übrig bleibt? Was wird das Resümee sein, das letztendlich von unser Leben hier auf Erden übrig bleibt? Und ich hoffe, dass wir uns da Gedanken drüber machen. Ich mache mich viele Gedanken darüber. Und ich denke, jeder Mensch, Christ oder nicht Christ, soll dann darüber nachdenken, wozu bin ich überhaupt hier auf Erden? Wozu ist mein Leben, lebe ich mein Leben? Von David steht geschrieben, dass er den Willen Gottes in sein Leben erfüllt hat. Er hat in seiner Generation hat er das Ziel, dass Gott, den Traum Gottes hat er geträumt, er hat es erfüllt. Etwas Persönliches, seit ich zum Glauben gekommen bin, und das war am 6. September 1980, aber noch mehr, als ich erfüllt wurde vom Heiligen Geist, und das war am 1. Februar 1983, ja, das mit Deutsch, ne? Genau. Seit ich erfüllt wurde vom Heiligen Geist, ist dieser Wunsch, was diese Bibelstelle eigentlich entspricht, wirklich ein Teil von mir geworden. Ich wünschte mir, wirklich mein Leben für Gott zu leben. Mein Leben für Gott zu leben, dass den Traum, den er für mich hat, den Plan, den er für mein Leben hat, dass ich das herausfinde und dass ich danach lebe und in das hineinkomme, was er für mich hat. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ihr über euer Leben nachdenkt, denkt ihr danach, was der Plan oder der rote Faden Gottes in euer Leben ist, gewesen ist, sein soll, sein sollte? Und das, es ist die Sinnfrage, ne? Wozu bin ich da? Was ist das, was mein Leben lebenswert macht? Was ist der Hauptzweck, warum ich überhaupt geboren worden bin? Was hat Gott mit meinem Leben beabsichtigt? Und ich denke, dass wir als Erste, wo wir das finden, ist in Jesus Christus, in Errettung. Aber auch nachdem wir Christ geworden sind, ist es wichtig, dass wir weiterschauen, wozu wir noch immer da sind. Wenn das Ziel Gottes nur Errettung war, wenn das Ziel Gottes war, dass wir Jesus kennenlernen, dann konnten wir direkt sterben, nachdem wir Jesus kennengelernt haben, oder? Aber trotzdem leben wir noch ein ganzes Leben. So, da muss doch ein Grund sein, warum wir ein Leben leben. Und ich weiß, es gibt Gründe, die vielleicht nicht so geistlich sind, aber die trotzdem würdig sind, gelebt zu ja, sie zu leben, zum Beispiel zu heiraten, Kinder zu bekommen, eine etwas aufzubauen hier in dieses Leben. Das sind Ziele, die wir als Menschen haben und haben sollen. Das sind auch Wünsche, die Gott in unser Herz hineingelegt hat. Und es ist eine gute Sache, um diese Ziele nachzugehen. Die Bibel sagt, wer eine Frau gefunden hat, hat etwas Gutes gefunden und hat Gnade oder Gunst vom Herrn bekommen. So, zu heiraten ist eine wunderschöne Sache, eine Lebensbahne zu haben, das Leben zu zweit zu genießen. Obwohl im Neuen Testament steht, dass es besser ist, dass wir alleine bleiben, das sagt Paulus zum Beispiel. Es bedeutet das nicht, dass Heiraten irgendwie schlecht ist, aber nein, im Gegenteil, Heiraten ist etwas Wunderschönes und kann eine Erfüllung geben für dieses Leben. Deine Arbeit, dein Beruf, gerade die jungen Leute, die noch nicht genau wissen, was sie werden, also die machen sich sehr viele Gedanken darüber. Ich weiß, dass der Tim, hat Abi fertig gemacht und weiß aber noch nicht ganz genau, was er letztendlich werden will oder machen will in sein Leben. Und ich weiß, das sind dann solche wichtige Fragen, die dann man im Leben hat und dann betet man und man sucht und man schaut, was wird wohl mein Leben sein? Was wird wohl das sein, was mein Leben prägen wird? Das, worum ich bekannt werden werde? Was für mein Leben stehen wird? Was hat Gott mit meinem Leben beabsichtigt? Was ist der Traum Gottes für mein Leben? Und das möchte ich entdecken und ich möchte uns ermutigen, das Ganze zu entdecken. Ich denke, wozu sind wir hier? Wozu? Was ist der Plan überhaupt? den Willen Gottes. Ich denke, es fängt an mit, ich habe zwei Punkte hier oder drei Punkte. Der erste Punkt ist ewiges Leben. Johannes 3,16, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Es geht um ewiges Leben. Deswegen ist Jesus überhaupt gekommen. Und wenn wir unser Leben hier leben nur für das Natürliche, nur für das Zeitliche, dann verpassen wir das Ziel überhaupt. Erst im Lichte des ewigen Lebens hat alles andere Sinn, macht alles andere erst Sinn. Und so soll der erste Suche, das erste, was wir so haben sollen oder haben wollen sollen in unser Leben, ist ewiges Leben. Und ewiges Leben ist ein Geschenk Gottes, das er durch Jesus Christus für uns ermöglicht hat. Denn so hat Gott dich geliebt, so hat Gott uns, die Welt, geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat. Und wir wissen, was das bedeutet. Dass er seinen einzigen Sohn gab, bedeutet, dass Jesus Christus hier auf Erden gekommen ist mit einem Ziel, und das ist, um für uns zu sterben am Kreuz. Er ist am Kreuz für uns gestorben. Wir haben gerade das Abendmahl gefeiert. Und das Abendmahl ist so eine Erinnerung an das, was er für uns getan hat. Dass er sein Leben, sein Leib für uns gegeben hat. Sein Blut ist für uns vergossen worden, damit wir ewiges Leben haben können. Und der Weg, um das ewige Leben zu empfangen, ist, indem wir es annehmen, das Geschenk annehmen. Müssen wir etwas dafür tun? Nein, wir können nichts dafür tun. Das Einzige, was wir tun sollen, ist sein Geschenk an uns annehmen durch Glauben. Ich war 14 Jahre alt, als ich die Entscheidung getroffen habe, wo ich Jesus gefragt habe, um in mein Leben hineinzukommen. Und mein Leben war nie wieder der gleiche. Dass ich heute in Deutschland bin, hat mit der Entscheidung damals zu tun. In 1. Petrus 2, Vers 9, da steht: Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Jesus oder Gott hat uns aus der Finsternis berufen. Er hat uns gerufen aus der Finsternis, damit wir in sein Licht hineinkommen konnten. Und das hat mit Errettung zu tun. Das hat mit ewiges Leben zu tun. Wir waren in Finsternis, und in der Finsternis haben wir eine Stimme gehört, der uns rief. Er hat uns gerufen oder berufen. Und er rief uns, um zu kommen. Und auch heute ruft er, hören wir eine Stimme, und vielleicht ist es wie meine Stimme oder wie jemand, der zu dir spricht. Aber es ist Gottes Stimme, die wir eigentlich hören sollen, der zu unseren Herzen spricht. Und der uns ruft und sagt, komm aus deiner Finsternis heraus. Komm aus deiner Finsternis heraus in mein Licht. Und jeder, der zuhört und diese Stimme gehorcht, wird aus der Finsternis in sein wunderbares Licht hinein platziert. So, ewiges Leben ist ein Grund, warum wir hier sind. Und wollen wir den Willen Gottes in unser Leben dienen, dann ist das der erste Schritt, den wir machen sollen. Wozu sind wir weiter berufen? Wir sind in 1. Korinther 1, Vers 9. Da steht, Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid, in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseren Herrn. Wozu sind wir sonst berufen? Wir sind berufen, um in Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben. Es geht nicht in erster Linie um das, was du tun sollst für Gott. Es geht nicht in erster Linie um die Werke, die du tun wirst. Aber es geht darum, Gemeinschaft mit dem Sohn, Gemeinschaft mit Jesus Christus. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eine der wichtigsten Sachen in meinem Leben, wenn ich darüber spreche, dass ich dem Willen Gottes dienen möchte, ist, ich möchte Gemeinschaft haben mit Jesus Christus. Und zwar jeden Tag. Und es ist wichtig, dass wir diese intime Liebesbeziehung der Gemeinschaft pflegen. Und das tun wir, indem wir beten, indem wir Zeit nehmen, um mit ihm zu sprechen. Wie ist dein Gebetsleben? Und da rede ich nicht über Beten für die Verlorenen, Beten für die Welt, Beten für... Wie ist dein persönliches Gebetsleben? Ganz privat, ganz persönlich, dass du in dein Zimmerlein gehst, die Tür schließt und alleine mit deinem Vater im Himmel redest. Jesus hat uns gelernt, er hat gesagt, wenn wir beten, dann geh in dein Zimmerlein, schließe die Tür und bete zu deinem Vater im Himmel und sage, Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille soll geschehen. Und es soll nicht ein auswendig gelerntes Gebet sein, es soll eine Herzensbeziehung sein, dass wir zu unserem Vater im Himmel sprechen und dass wir unser Leben mit ihm teilen. Und dann kommen bestimmte Bereiche wie vergib uns oder vergib mir meine Schuld von den Sachen, die ich falsch getan habe. Wie auch ich vergebe die, die mir etwas Falsches angetan haben. Ein tägliches Gebet. Gemeinschaft mit dem Sohn. Wir sind berufen, um Gemeinschaft zu haben mit Jesus. Und wenn wir den Willen Gottes tun wollen oder den Willen Gottes dienen wollen in unserer Generation, dann ist Gemeinschaft eine wichtige Sache. Und dann gibt es die spezifische Ruf in mein Leben oder in dein Leben. Den Traum Gottes, den er für dich träumt. Und mein Traum oder der Traum Gottes, der Gott für mich träumt, ist nicht der gleiche Traum, den Gott für dich träumt. Ganz spezifisch ist das. Und wir sollen irgendwie aus der Beziehung heraus werden wir wissen und lernen, was er für uns hat. Ich war 16 Jahre alt, als ich einen Ruf auf mein Leben gespürt habe. Und es war, als ob Gott zu mir sagte, oder nicht es war, als ob, weil ich habe keine Stimme gehört, aber ich wusste es in meinem Herzen ganz klar, dass ich berufen bin, um nicht länger in Suriname wohnen zu bleiben, aber um in seinen Dienst hineinzugehen. Vorher habe ich gedacht, ich und Pfarrer und nee, wirklich nicht. So alle Respekt für Pfarrern, aber irgendwie war das für mich so das Langweiligste, was man machen kann. Ja, so war das. Und ich denke, so schauen manche Leute mich jetzt an, aber gut. Aber das war so meine Gedanke. Ich habe gedacht, so Pfarrer und Prediger und so, nee, das können an. Ich werde sie unterstützen und so. Und meine Gedanken waren, ich wollte Arzt werden und habe gedacht, ich werde Medizin studieren und dann werde ich im Missionsfeld vielleicht auch gehen und dann Leute helfen, indem ich meinen Job mache und so Menschen helfe. Aber das war nicht der Traum, den Gott für mich am Träumen war. Und deswegen ist es wichtig, dass ich entdecken musste, was sein Traum für mich ist. Und so sollen wir entdecken, was ist den Willen Gottes, dass du dienen sollst. Was ist der Gedanke, den Gott mit dein Leben hat? Wie hat David den Willen Gottes zu seiner Generation gedient? In 1. Samuel 16, Vers 11, da steht, dann fragte er Isai, sind alle deine Söhne? Und Isai antwortete, der Jüngste fehlt noch. David, der hütet die Schafe. Lass ihn holen, sagte Samuel. Wir setzen uns nicht zum Opfermahl hin, bevor er hier ist. David würde als König berufen, das wissen wir, und er hat Gottes Plan und Gottes Gedanke, was Gott für ihn hat, hat er in seine Generation gedient. Aber wie hat es angefangen? Wir sehen das am Anfang, als alle Söhne von Isai, Davids Vater, versammelt waren und der Prophet dasteht, um der nächste König auszuerwählen, dann guckt er und alle sind da, bis auf David. Warum war David nicht da? David musste die Schafe hüten. Und irgendwie haben die gedacht, ah ja, der Kleine, so ein großer Plan wird Gott mit ihm wohl nicht haben werden. So, er soll mal die Schafe hüten. Und so sind alle Söhne, weißt du, der Prophet kommt zu dir und sagt, der nächste König kommt aus deinem Haus. Lass mich deine Söhne sehen. Ich würde ihm all meine Söhne zeigen. Aber irgendwie war das, ja, so der David, den wird es wohl nicht sein. Es ist nicht interessant, dass die Bibel sagt, dass das, was für die Welt oder für Menschen unwürdig ist, dass Gott genau das nimmt, um seine Ehre zu erweisen. Und vielleicht fühlst du dich manchmal unbrauchbar. Vielleicht hast du manchmal das Gefühl, was wird Gott wohl durch mich tun können? Du hast dich gerade, bitte? Du hast dich gerade qualifiziert, das ist das Wort, das ich gesucht habe. Qualifiziert. Denn im Verborgenen lernte David vieles. Im Verborgenen, als niemand gesehen hat, als niemand hingeschaut hat, quasi in den kleinen Zimmerlein, wo niemand ihm sehen konnte. Sein Zimmerlein war dann im Felde, als er bei die Schafe war. Und da hat er gelernt, Gott anzubeten. Gemeinschaft mit dem Sohn, Gemeinschaft mit Jesus. Er hat gelernt, was es bedeutet, um in Gemeinschaft mit Gott, der Vater, zu sein. Aus dieser Zeit sind Lieder entstanden. Eine Liebesbeziehung hat er gepflegt, das später, als er König wurde, sehr wichtig sein würde. In dieser Zeit hat er gelernt, Schafe zu hüten. Er hat gelernt, mit Tieren umzugehen, wo er später lernen musste, mit Menschen umzugehen. Er hat im Natürlichen hat er Schafe gehütet und später würde er geistliche Schafe hüten. Er hat gelernt, mit Löwen und Bären zu kämpfen. Die Feinde, die versucht haben, die Schafe zu töten, er hat gelernt, gegen sie zu kämpfen. Es waren alle Lektionen, die er vielleicht in dem Moment noch nicht ganz genau verstanden hat. Aber sie haben alle gepasst in diesen großen Auftrag, um den Willen Gottes in unserer Generation zu dienen. Wie ist es mit dir? Gehst du durch solche Zeiten? Zeiten, dass du das Gefühl hast, ich möchte in der Öffentlichkeit, aber Gott dealt nur mit mir im Verborgenen. Da, wo niemand es sieht. Wenn es so eine Zeit ist in dein Leben, dann gehe da durch und werke und diene den Willen Gottes in diesem Bereich deines Lebens. Ich denke, dass das meiste, was bei mir, was in der öffentlichen Dienst sichtbar ist, das meiste, was man sieht, ist entstanden im Verborgenen. Und bei uns alle ist das so. Das, was man letztendlich sieht, soll gegründet sein aus dieser persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Wir sehen, dass David dadurch bereit wurde, um mit einem Goliath zu kämpfen, weil er gelernt hat, was es bedeutet, mit Bären und Löwen zu kämpfen. Hat er gelernt, was, wie er mit den Feinden Gottes umgehen soll. Und später, als Gott ihn berufen hat, oder Gott hat ihn berufen, aber es hat noch lange gedauert, bevor er letztendlich König würde. Und ich habe schon in einer anderen Predigt habe ich darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass wir nicht versuchen sollen, um Sachen zu überspringen, die Gott in unser Leben machen möchte. Der Mose war berufen, um das Volk Ägypten, aus Ägypten zu befreien. Und er wollte es in eigene Kraft tun. Und was war das Resultat? Er hatte einen Mensch getötet. Und dadurch musste er, warum hat er den Mensch getötet? Weil er das Volk befreien wollte. So, der Ziel war doch okay. Er heiligt das Zweck oder das Ziel, die Mittel. Nein. Und er hat aber gedacht, aber das Ziel ist auch das Richtige. Das will ich doch tun. Ich will doch den Willen Gottes in meine Generation vollbringen. Und letztendlich musste er 40 Jahre durch die Wüste, bevor er wieder bereit war, um das Volk aus Ägypten zu befreien. Und David musste auch durch seine Zeit der Wüste gehen. Er musste auch durch seine Zeit gehen, wo der König gegen ihn war. Und er die Gelegenheit hatte, das Ganze ein Ende zu bereiten und direkt König zu werden. Ein Shortcut, eine Abkürzung. Möchten wir nicht manchmal auch Abkürzungen nehmen in unser geistliches Leben? Und dann hat mich gesagt, Herr, es dauert mir viel zu lange, Herr, jetzt kannst du kurz wegschauen, dann können wir das Ganze ein bisschen schneller machen. Aber David hat auf Gottes Zeitpunkt gewartet. Also eine Sache, das mich wo es mich richtig anspricht, ist das Erste, was David tut, als er König wird. Er hat all die Jahre hat er gewartet und in der Zeit, als Saul König war, hat er sich nie um die Bundeslade gekümmert, die schon Jahre nicht da war, wo es sein sollte. Es muss in Jerusalem sein, es war im Hause von Obed-Edom. Und das Erste, was David tut, ist, er holt die Bundeslade und bringt es zurück. So, das Erste, weil es war so in seinem Herzen, um den Willen Gottes in seine Generation zu dienen, um das, wozu Gott ihm gebrauchen wollte, zu erfüllen. Aber er hat gewartet, bis die Zeit gekommen war. Er konnte es vorher getan haben, aber er hat gewartet. Ja, das ist nicht die Botschaft, die wir gerne hören wollen. Das ist ich kenne das. Ich sage, Herr, gib mir Geduld, aber sofort. Einige haben es verstanden. Diese Generation, was bedeutet diese Generation? Weißt du, ich bin froh für ein David, ich bin froh für ein Abraham, für ein Mose, für das, was sie in ihrer Zeit getan haben, auch für ein Martin Luther oder ein Zinzendorf, die einen großen Einfluss gehabt haben in Deutschland und für andere Männer und Frauen Gottes, worüber wir lesen. Aber die sind nicht da. Die sind nicht mehr da. Und vielleicht haben sie noch einen Einfluss, ich hoffe, wir können noch lernen von diesen Leuten, aber wer wird den Willen Gottes in Deutschland in diese Generation dienen? Wer wird das, was Gott jetzt für diese Generation hat? Und ich glaube, dass diese Generation in dieser Zeit, worin wir leben, eine besondere Zeit ist. Ich bin glücklich, dass ich jetzt lebe. Es gibt manche Leute, die sagen, nein, ich wollte leben, als Martin Luther gelebt hat. Oder ich wollte leben, als... Ich sage, nein, ich bin so froh, dass ich jetzt lebe. Weil jetzt ist es meine Zeit. Jetzt ist es deine Zeit. Jetzt ist es die Zeit, um deine Generation zu dienen mit dem Willen des Vaters. Um den Willen Gottes in deine Generation zu dienen. Ich möchte enden mit einer Bibelstelle aus Esther. Und ihr kennt die Geschichte von Esther. Es war so, dass Esther auch berufen wurde, aber auf eine ganz andere Art, wie wir es gewohnt war. Weißt du, vielleicht bist du hier und du wartest auf so einen Ruf, wie ich das empfangen habe. Weißt du, so einen Ruf, dass Gott sagt, gehe, verlass dein Land und gehe in ein anderes Land und werde da mein Werkzeug. Und du möchtest in Vollzeit oder irgendetwas gehen. Und vielleicht ist das nicht der Plan, das Gott mit deinem Leben vorhat. Eine spezifische Berufung für dich gibt es. Ja, für dich. Für jeden, der hier ist, hat Gott einen Plan, einen spezifischen Plan. Esther, ihre Situation war folgendes. Sie würde in eine Ehe hinein, also sie würde, auf Holländisch sagt man, uitgehuwelijkt. Das deutsche Wort ist, weißt du, so, keine Zwang-Ehe, aber so arrangierte Ehe, genau. Es war eine arrangierte Ehe. So, sie war nicht da freiwillig. So, der König wollte eine neue Frau und da wurden Frauen ausgesucht und sie war halt hübsch. Es war schon ein Vorrecht, aber es war nicht so, wie wir das hier in unserer Zeit kennen, weil so aus Liebe heiraten und so, das war ein Luxus, das man sich nicht leisten konnte. So, es war einfach, du bist hübsch, der König möchte dich, du wirst seine Frau. Und jetzt war sie seine Frau und sie hat vielleicht, sie war ein jüdisches Mädchen und würde ein Heiden als Frau gegeben. Ich weiß nicht, wie sie das empfand. Vielleicht hat sie da geweint und gesagt, Herr, wieso ist das mit mir passiert? Warum konntest du so etwas zulassen? Und jetzt bin ich hier und ich wollte doch dein Volk für dich gewinnen und ich wollte dein Volk doch dienen und ich wollte ein Einfluss sein, ich wollte sein wie ein Mose, der sein Volk befreit hat und jetzt bin ich hier und ich bin in einer Ehe, ich wollte überhaupt nicht da drin sein und kein Mensch wird nie wieder mich sehen. Und dann kommt ihr Tag, dann kommt der Zeit, als sie berufen wird und sie muss vor dem König gehen und sie muss das Volk Israel, sie muss eigentlich flehen, dass das Volk Israel nicht getötet wird. Und erst will sie das nicht tun und dann spricht ihr Onkel mit ihr und dann sagt er diese Worte und dann sagt er in Esther 4, 14 bis 15, wenn du in dieser Stunde schweigst, wird den Juden von anderswoher Hilfe und Rettung kommen. Es ist interessant. Gott wird für seine Rettung sorgen. Gott wird das Volk retten. Aber wenn du jetzt schweigst, wird Gott von irgendwo anders Hilfe und Rettung holen. Aber du und deine Familie, ihr habt dann euer Leben verwirkt und werdet zugrunde gehen. Und dann steht hier, wer weiß, ob du nicht genau um diese Gelegenheit willen zur Königin erhoben worden bist? Dass du für eine Zeit wie diese berufen worden bist, dass jetzt deine Stunde gekommen ist, um zu leuchten. Da ließ Esther Mordechai die Antwort bringen, geh und rufe alle Juden in Susa zusammen, haltet ein Fasten für mich. 3 Tage lang sollt ihr nichts essen und nichts trinken, auch nicht bei Nacht und ich werde zusammen mit meinen Dienerinnen dasselbe tun. Dann gehe ich zum König, auch wenn es gegen das Gesetz ist, komme ich um, so komme ich um. Mordechai ging und tat, was Esther ihm aufgetragen hatte. Den Willen Gottes in unserer Generation dienen. Das, was Gott für mich hat, erfüllen in meine Generation. Es ist für mich so ein wichtiges Thema, dass ich es nicht leisten kann, um nachher zu sagen, das war eine schöne Predigt, bis zum nächsten Woche. Deswegen ist es mein Vers. Und vielleicht ist es auch dein Vers. Wie wird es sein, wenn dein Leben zu Ende kommt? Was wird übrig bleiben von das, was du gelebt hast? Lebe kein 0815-Leben. Erfülle den Traum Gottes, das er für dein Leben geplant hat, in diese Generation. Wo sind die Davids? Wo sind die Esthers von Deutschland? Von jetzt. Lass sie aufstehen in dieser Stunde. Und lass sie den Willen Gottes dienen in ihrer Generation. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir für heute. Ich danke dir für diese Serie. Was wird wohl dein Vers sein? Herr, und wir danken dir für diese Gedanke. Und ich bitte, Vater, dass wir das mit nach Hause nehmen können und dass wir etwas damit tun, damit wir entdecken, was der Traum Gottes für mich ist, was der Traum Gottes für uns ist. Dass wir unsere Alter nicht als Entschuldigung nehmen, um das, was du für uns hast, nicht zu erfüllen. Dass wir unseren Zustand oder unsere häuslichen Umstände oder unsere nicht als Entschuldigung nehmen, um nicht das zu tun, wozu du uns berufen hast. Ich danke dir in Jesu Namen. Amen. Amen.